bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten bis Mittwoch: teils sonnig, teils wolkig, zeitweise Regen bis 17 Grad. Die Zeit, es ist 11.04 Uhr.
SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Dr. Klaus Köhnlein zu seinem Buch Viruswahn, wie die Medizinindustrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliardenprofite macht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass viele Leute den Verdacht hatten und auch noch haben, dass bei der Vogelgrippe Panikmache betrieben wird, zum Teil aus durchsichtigen finanziellen Interessen. Aber die Vogelgrippe war ja nicht der erste Fall. Was verursacht solche Krankheiten wie BSE, SARS, AIDS oder Hepatitis C wirklich? Ist das ein Virus? Ist es ein Virus und noch etwas anderes? Ist es vielleicht gar kein Virus, sondern etwas ganz anderes? Gibt es mehrere Ursachen oder eine Ursache? Das sind ungewohnte Fragen. Man könnte sich fragen, ob die Seuchen bei Tieren wenigstens zum Teil durch Massentierhaltung oder Züchtungen entstehen. Liegen die Ursachen beim Menschen in Umweltgiften oder Drogen? Herr Dr. Köhnlein, Sie sind ja Arzt, genauer Facharzt für innere Krankheiten. Wie sind Sie auf diese Problematik gestoßen?
Ja, meine Facharztausbildung fand in der zweiten Medizin der Uni Kiel statt. Und im Rahmen dieser Ausbildung stieß ich immer wieder auf Patienten mit Krebs, Lymphomen, also Lymphdrüsenkrebs ist das. Und eines Tages stand wieder so ein Patient vor mir mit einem Lymphdrüsenkrebs. Das war Ende der 80er Jahre. Und es hieß nun, der habe AIDS. Da, wieso hatte er jetzt AIDS? Der hatte noch gestern ein Burkitt-Lymphom, also einen Lymphdrüsenkrebs. Ja, der sei positiv im HIV-Test. Und dann schluckte ich einen Moment und sagte, ja gut, positiv im HIV-Test. Das ist ja für mich jetzt noch kein neues klinisches Krankheitsbild. Ja, das ist ja Lymphdrüsenkrebs. Und nur weil er positiv in einem Test reagiert, soll er jetzt AIDS haben. Das war so die simple Problematik, die mich damals beschäftigte. Und da musste ich mir schon böse Sachen anhören. Ich nehme das Ganze nicht ernst. Und das sei schließlich eine große Seuche, die sich da ausbreitet. Und es seien schließlich schon welche aus dem Fenster gesprungen wegen eines positiven Testes. Das hat mich allerdings nicht überzeugt, dass deswegen eine Seuche im Gang ist. Und habe damals gesagt, also für mich ist das keine Seuche. Für mich ist das nur eine Ausbreitung oder eine seuchenartige Ausbreitung eines neuen Testes. Und die Krankheitsbilder, die damit verknüpft sind, haben wir hier schon lange an unserer Klinik gesehen. Das ist also absolut nichts Neues.
Interessant ist ja, dass Sie sagten, positiv getestet. Für den Laien ist ja positiv erstmal was Gutes. Aber eigentlich früher, so habe ich es in der Schule noch gelernt, war positiv überhaupt was Gutes. Denn wenn Antikörper gegen irgendetwas gebildet wurden, war das ja ein Zeichen, dass der Körper vernünftig reagiert.
Ja, das ist das zentrale Paradox, was diese neuen Seuchen mit sich gebracht haben. Dass man nun plötzlich behauptet, einer, der Antikörper positiv ist, sei dem Risiko einer chronischen, schweren Krankheit ausgesetzt. Unsere ganze Impflogik hat ja immer gesagt, wenn man Antikörper hat, ist man geschützt gegen alles, was das Antigen anstellen kann.
Nun, vieles, was Sie schreiben, ist ja sehr kontrovers, also besonders, wenn Sie eben meinen, dass viele dieser sogenannten Seuchen gar nicht oder jedenfalls nicht nur durch Viren erzeugt werden. Und die große Mehrheit der Verantwortlichen ist ja da ganz anderer Meinung. Neigen Sie da zur Sektenbildung oder fühlen Sie sich ganz wohl so alleine?
Ja, das ist ja immer ein Problem, wenn man die Meinung einer Minderheit vertreten muss. Dann heißt es gleich Verschwörer oder eben Sektierer. Dazu kann man nur entgegenhalten, schon Einstein hat gesagt, eine Idee, die primär nicht absurd klingt, kann keine gute Idee sein. Ja. Es ist so, dass immer Änderungen immer von Minderheiten ausgehen. Damit muss man leider zurechtkommen.
Fangen wir doch mal an mit der Vogelgrippe, weil die noch am besten in Erinnerung ist. Da steht in Ihrem Buch eine Überschrift, Vogelgrippe und kein Pieps an Beweisen. Es sind Wörter drin wie Angriff der Killerenten, von einer künstlich erzeugten Testseuche ist die Rede. Andererseits habe ich in den Nachrichten natürlich immer gehört von einem Virus und der hieß sogar noch H5N1, der hat ja richtig einen Namen, es wurden Bilder veröffentlicht. Das kann doch nicht alles falsch sein.
Ja, also die Vogelgrippe ist letztlich eine Fortführung dieser Seuchenpanik, die gemacht wird, insofern als die Molekularbiologie heutzutage in der Lage ist, eben Bruchstücke von RNA aufzupicken mit molekularbiologischen Methoden zu amplifizieren und daraus eine messbare, in Anführungsstrichen, Viruslast zu produzieren. die natürlich hochgradige Verunsicherung schafft, weil der Name alleine schon ängstigend ist. Das ist aber etwas, which is next to nothing, sagt der Erfinder dieser Methode, also etwas, was nahe Null ist, sagt Cary Mullis, der für diese Methode, nämlich diese Polymerase-Kettenreaktion, damals den Nobelpreis erhalten hat und der auch zu den Hauptkritikern der Virus-AIDS-Hypothese zählt.
Das heißt, das ist alles gar nicht so gut bewiesen, wie uns immer erzählt wird. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autor an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 602 3456. Also Saarbrücken, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Sollten Sie absolut nicht durchkommen, können Sie auch eine E-Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Hier ist der erste Anruf.
Kann der Autor bitte den Begriff des Disease-Mongering, des Handels mit Krankheiten, erklären? Und eine zweite Frage, der Genetiker und Virologe Stefan Lanker ruft verantwortungsbewusste Bürger dazu auf, beim Gesundheitsministerium und anderen zuständigen Behörden nach den wissenschaftlichen Beweisen zu fragen, die die Vogelgrippe-Panik rechtfertigen könnten. Kann der Autor in diesem Zusammenhang bitte erklären und etwas dazu sagen zu den angeblichen Fotos von H5N1-Virus oder auch vom HIV, auch zu den Testverfahren, mit denen angebliche Infektionen nachgewiesen werden sollen?
Riesenfrage.
Ja. Also auch damit haben wir uns natürlich befasst und überzeugende Fotos von H5N1 und HIV gibt es in der Tat nicht. Es gibt Fotos in einer Arbeit von Kluschenko und Gelderblom, die vom Robert-Koch-Institut gereicht wird, in dem Partikelchen zu sehen sind, die dann als HIV-Partikel markiert werden oder beschrieben werden. Das ist aber, kann freie Erfindung sein, es können genauso gut Proteinpartikel sein. Aber das ist eigentlich nur ein Problem dieser Fragestellung, ob das Virus überhaupt existiert. Viel entscheidender, finde ich jedenfalls, ist es, ob das Virus, ob es nun isoliert ist oder nicht, krankmachend ist. Und diese Frage wurde nie belegt, sondern es wurde allein aus einem also einem positiven Zusammenhang geschlossen, dass einer, der positiv ist im Test, beziehungsweise bei dem mit der PCR Viruspartikel gefunden werden, an dieser Krankheit leidet, an dieser neuen Krankheit. Wobei das klinische Krankheitsbild in aller Regel überhaupt nicht neu ist. Mhm.
Nun müsste man mal drüber reden, wie so ein Nachweis überhaupt geführt werden konnte oder könnte. Da habe ich in Ihrem Buch wirklich Selbstverständliches eigentlich gelesen, was aber anscheinend nicht eingehalten wird. Man müsste ja eigentlich dann dieses Virus isolieren. Dann müsste man das Virus auf andere Tiere oder Menschen übertragen. Und wenn die dann immer wieder genau dieselben Symptome entwickeln würden, hätte man einigermaßen einen Nachweis erbracht, dass dieses Virus diese Krankheit erzeugt.
Ganz genau so ist es. Also das sind die sogenannten Kochschen Postulate, die Robert Koch ja damals formuliert hat, um die Kausalität zu belegen, also die ursächliche Bedingung, ob ein Virus eine Krankheit auslöst. Nämlich durch die reine Isolation eines Virus von einem kranken Menschen ist nicht belegt, dass dieses Virus oder Bakterium, was immer es ist, auch tatsächlich ursächlich mit dieser Krankheit in Zusammenhang steht. Denn wir sind ja nicht keimfrei, sondern wir beherbergen etliche Bakterien und Viren. Und das müsste eben erfüllt werden, die sogenannten Koch'schen Postulate, dass man das Virus isoliert, in Reinkultur züchtet und dann beim Versuchstier diese Krankheit wieder auslösen kann. Mhm. Das ist in keinem Fall geschehen und erfolgt, obwohl es bei HIV immer wieder behauptet wird, dass es so etwas gäbe wie einen positiven Tierversuch, beziehungsweise...
Also Sie sagen das jetzt, das kann ich fast gar nicht glauben, denn also Robert Koch ist ja nicht gerade ein Alternativmediziner gewesen und die klassische wissenschaftliche Medizin, die wird doch diese wissenschaftlichen Kriterien eingehalten haben.
Nein, leider nicht. Es wird nicht gemacht. Also die Koch'schen Postulate sind in keinem Fall dieser Seuchen erfüllt. Es wird dann bei den Koch'schen Postulaten im Zusammenhang mit HIV und AIDS immer auf die Bluter verwiesen. Die Bluter, die ja HIV-positiv getestet wurden, nicht drogenabhängig sind, wie viele andere HIV-positiv getestete, und trotzdem krank geworden sind. Und in diesem Zusammenhang muss man leider sagen, sind die Bluter damals, eben die HIV-positiv getesteten Bluter, hochdosiert mit ACT behandelt worden. Das ist ein Medikament, was man damals als AIDS-Medikament auf den Markt gebracht hat, was in der ersten Zeit in einer viel zu hohen Dosis auf den Markt kam, an dem die Patienten tatsächlich gestorben sind.
Das heißt, die Menschen sind an dem Medikament gestorben und nicht an der Krankheit?
Genauso ist es. Die Patienten sind an der Überdosis dieses Medikaments gestorben. Die Mediziner haben es erst spät bemerkt, als das Kind in Brunnengefall war, und haben dann die Dosis auch reduziert auf 1000, dann auf 500 Milligramm. Entsprechend wurde dann auch die Überlebenszeit der Patienten wieder länger. Das ist aber kein Beleg dafür, dass die Therapie funktioniert, sondern dass nur der Schaden nicht mehr so groß ist wie vorher.
Hören wir noch einen Anruf, bitte.
Hat es nicht schon immer bei Tieren und Menschen schlimme Infektionskrankheiten gegeben und durch sogenannte moderne Medizin sind sie nicht so zu kriegen? Die Krankheiten meine ich. Und manche Menschen sind anfälliger, aber deswegen ist die Menschheit nicht ausgestorben. Wohl werden aber durch Nebenwirkungen der Medikamente andere Krankheiten ausgebrütet. Wie sieht das der Autor?
Ja, das sehe ich ganz ähnlich wie Sie. Es ist so, dass die Infektionskrankheiten sich ja in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückentwickelt haben. Da wird immer gesagt, die großen Impfkampagnen seien der Erfolg und seien schuld an dieser Entwicklung. Aber wenn man genau hinguckt, dann muss man sagen, sind die Infektionskrankheiten schon vor Einführung der Massenimpfung zurückgegangen. Das heißt, andere Mechanismen sind schuld daran, dass die Infektionskrankheiten zurückgehen. Und da muss man sagen, das sind ganz klar die Lebensumstände, die verbesserten Lebensumstände, die wir haben in der Nachkriegszeit. Die Leute sind wieder gut ernährt, die sanitären Anlagen sind in Ordnung. Und das ist der Grund, weswegen Infektionskrankheiten zurückgehen. Und die Impfungen haben, wenn überhaupt, daran nur einen ganz kleinen oder vermutlich sogar gar keinen Anteil.
Wir haben hier beim Saarländischen Rundfunk mal ein Funkkolleg über Sozialmedizin produziert sogar. Und da war man auch auf die Erkenntnis gekommen, dass viele der Verbesserungen, die man auf Medikamente zurückgeführt hat, wie Sie eben schon sagten, durch zum Beispiel verbesserte Hygiene, einfach durch ein geregeltes Abwassersystem in den Städten zum Beispiel oder andere Lebensbedingungen, dass die Leute nicht in so dunklen, nassen Wohnungen mehr wohnen mussten, entstanden sind.
Ganz genau, ja. Also die Verbesserung der sanitären Verhältnisse sind ein Grundpfeiler für das Rückgehen der Infektionskrankheiten. Und das ist auch das, was wir in Afrika erleben. Dort grassieren noch Infektionskrankheiten. Wenn Sie sich die Favelas, die Slums angucken, das ist eine Brutstätte für Seuchen. Und dort erleben wir eben auch noch gehäuft Infektionskrankheiten. Und damit kombiniert ein geschwächtes Immunsystem. Das Ganze wird in Afrika jetzt als AIDS umdefiniert. Insofern, als auch dort der HIV-Test dann verbreitet wird. Und eine Tuberkulose, die bis dato Tuberkulose hieß, wird dann durch einen HIV-Test zu AIDS. Daher diese Horrorzahlen in Afrika.
Ja, das wollte ich gerade mal nachfragen, ja. Weil also wir hören ja in den Nachrichten ständig, dass also in Afrika eine ungeheuer hohe Rate von Leuten AIDS hat. Und Sie meinen also, die haben nicht AIDS, die haben schon irgendeine Krankheit und die wird dann einfach AIDS genannt.
Ganz genau so ist es. Auch in Afrika gibt es kein neues klinisches Krankheitsbild, was irgendwie wie AIDS aussieht, sondern es gibt die vorher bestehenden Krankheiten da, Malaria, Tuberkulose, Wasting im weitesten Sinne, also Gewichtsabnahme, Durchfall, Lungenentzündung. Das sind alles Krankheiten, die es da schon immer gegeben hat.
Und haben diese Leute dann auch diesen HIV-Virus?
Längst nicht alle, aber manche haben ihn. Und die ihn dann haben, beziehungsweise bei denen der Test positiv reagiert, mehr ist es ja eigentlich gar nicht, die werden dann als AIDS-Patienten klassifiziert. Das heißt, es ist eine einfache Umschichtung von Diagnosen. Es ist überhaupt nichts Neues und es ist keine Epidemie in dem Sinne, sondern auch hier nur eine seuchenhafte Verbreitung eines neuen biologischen Tests.
Warum soll das gemacht werden, wenn es denn gemacht wird? Also wer hat ein Interesse daran, das umzudefinieren oder eine neue Seuche zu erfinden, wie Sie in dem Buch ja auch schreiben?
Naja, da spielt das Geld sicherlich eine große Rolle. Es ist so, dass an der AIDS-Problematik ja Milliarden Dollar hängen. Wenn Sie sich vorstellen, wie man mit einem Antikörper Geld verdienen kann, wenn man den erstmal marktreif hat und geschafft hat, dass die Menge glaubt, dass davon eine Gefahr ausgeht, dann ist das Geldverdienen damit gar nicht zu stoppen. Sie müssen sich vorstellen, jede Blutkonserve wird mit diesem Test getestet, auf HCV, auf HIV, und das täglich, weltweit. Also es ist ein uferloser Umsatz, der mit solchen Infektionshypothesen zu machen ist, während mit Intoxikationshypothesen in der Regel überhaupt kein Geld zu verdienen ist. Im Gegenteil, das ist in der Regel kontraproduktiv.
Also Intoxikation heißt, Sie gehen davon aus, jemand ist vergiftet worden durch irgendwelche Schärfstoffe.
Also die Alternative zu der AIDS-Problematik ist ja eine Drogenproblematik. Daran zu erkennen, dass die das Syndrom, dieses AIDS-Syndrom, ja damals bei schwer drogenkranken Homosexuellen aufgefallen ist, die eine spezielle Droge konsumiert haben. Das sind die sogenannten Poppers, das sind Nitritinhalantien, die schwer kanzerogen und immunotoxisch sind.
Also krebserregend und
krebserregend giftig, ne? und immunschädigend. Ja. Mhm. Und wenn man das lang genug macht, diese Nitritinhalantien inhaliert, dann hat man sein Immunsystem in der Tat ruiniert. Und dann ist es auch sehr schwer, aus dieser Ecke wieder rauszukommen. Da das sterben heißt, dann junge Menschen.
Also es stimmt dann, das Immunsystem ist ruiniert, aber es ist nicht durch dieses Virus ruiniert, sondern durch die Lebensweise, durch die Drogen zum
genau.
Beispiel.
Genau, ja, es ist durch diese Drogen ruiniert. Es gibt einen großen Überhang zwischen HIV und dem Gebrauch dieser Nitrite, sodass eben damals auch vermutet wurde vom National Institute of Drug Abuse in Amerika, dass also die
dem Poppers Institut diese, für Drogenmissbrauch,
genau, ich versuch's immer ja, zu übersetzen, genau, ne? Ja. Dass diese Nitritinhalantien einen Anteil an dieser Problematik, an der AIDS-Problematik haben. Es war sowieso anfangs so, dass man sagte, das muss eine Lifestyle-Erkrankung sein, weil eben nur diese spezielle Gruppe von drogenabhängigen Homosexuellen betroffen war. Mhm. Es hieß auch damals GRID, Gay-Related Immune Deficiency, war das Kürzel damals, bevor HIV auf den Markt kam. Und dann kam aber Robert Gallo und sagte, ich habe das Virus isoliert, ich bin dieser hervorragende Biologe, der das Virus isoliert hat und habe einen Antikörpertest, patentreif. Und das hat ihm die amerikanische Regierung sofort abgekauft. Es stand am nächsten Tag in allen Medien, dass also ein amerikanischer Wissenschaftler die Ursache von AIDS entdeckt habe. Und damit war die Sache gelaufen. Fortan ist jeder, der HIV-positiv markiert ist, dem wird gesagt, du hast das Risiko, AIDS zu kriegen, und damit du das nicht kriegst, schluckst du heute am besten schon mal hochtoxische Medikamente.
Also sehr gefährliche Medikamente. Ich versuche das immer noch mal ins Deutsche
zu übersetzen. Sehr giftige Medikamente, ja.
Hören wir noch einen Anruf.
Tragen wir Menschen nicht einen Teil selbst dazu bei, dass wir krank werden, sodass zum Beispiel die Viren und Seuchen ein leichtes Spiel haben?
Ganz genau. Der Mensch ist in der Regel selbst verantwortlich für seine Gesundheit, und das ist manchmal schwer einzugestehen für den einen oder anderen. Er ist häufig nicht bereit, eine Lifestyle-Änderung vorzunehmen, speziell dann, wenn es auch um Drogen geht. Das ist dann auch sehr schwierig, wenn man einmal damit angefangen hat, da wieder von runterzukommen. Da gehört dann schon ein sehr harter Charakter dazu.
Oder eben sich anders zu ernähren und so weiter. Das ist ja, das hat hier auch ein Hörer aus Neunkirchen gefragt, warum wir das eigentlich mitmachen, diese Propaganda. Und ein Grund könnte ja sein, ich mache mal die Analogie zum Rüstungswettlauf. Es ist ja sehr beruhigend in gewisser Weise, wenn man einen äußeren Feind hat. Früher waren das die bösen Russen. Der große Vorteil ist, man kann dann ablenken von den inneren Problemen, die man selbst hat. Man kann die Schuld nach außen projizieren. Und eine Rüstungsindustrie kann natürlich prächtig verdienen an der Feindabwehr. Ganz genau. Und all das trifft ja eigentlich auf diese Viren auch zu, die auch so ein bisschen der äußere Feind sind, der eindringt, und wir armen unschuldigen Opfer bekommen den Feind ab und müssen uns dagegen wehren.
Genau so ist es, ja. Das ist, geht so ein bisschen American Way of Life. Ja. Die Amerikaner, die machen Krieg gegen andere Staaten und eben auch im Gesundheitssektor Krieg gegen Krebs, Krieg gegen AIDS, in diesem Fall jetzt Krieg gegen die Vogelgrippe. Und es werden Milliarden Steuergelder verschwendet. Also gerade im Bereich der Vogelgrippe ist es sehr durchsichtig, auch für den Normalbürger, wie der Geldfluss ist. Wenn man weiß, dass Herr Rumsfeld die Aktien des Herstellers von Tamiflu hat. Tamiflu ist das Medikament, was als Abwehrmaßnahme gegen die Grippe gehandelt wird. Und sein Kollege Bush klopft mal gleich für $2 Milliarden, wir reden hier von Milliarden, nicht von Millionen, für die Vereinigten Staaten ein. Und sämtliche anderen Staaten folgen diesem Beispiel, also auch die Bundesrepublik Deutschland bunkert Tamiflu. Selbst die Verbraucherschutzministerin von Nordrhein-Westfalen hat es im Schrank. Das sind die Geldflüsse, um die es hier geht.
Wir haben jetzt gerade in den Nachrichten ja gehört, dass wieder über Sparen im Gesundheitssystem die Rede war. Und auch Medikamente sollen ja billiger werden. Und erstaunlich ist, dass bei dieser aktuellen Diskussion diese Problematik überhaupt nicht vorkommt, dass da ja doch sehr viel Geld ausgegeben wird.
Ja. Das ist eigentlich erschreckend. Also das sind Kriegsschauplätze, die nicht beachtet werden. Man muss bedenken, dass auch die ganze Pneumokokken-Vaccination, vor kurzem war ja ein Aufruhr, es könnte ein terroristischer Angriff mit Pockenviren bestehen. Daraufhin hat die Bundesregierung für jeden Bundesbürger eine Pockenimpfdose eingekauft. Also 80 Millionen Pockenimpfdosen vergammeln jetzt irgendwo. Ja. Für die wurde viel Geld ausgegeben. Das Gleiche wird mit dem Tamiflu passieren. Stattdessen werden die Ärzte angeregt, möglichst billige Medikamente aufzuschreiben, statt darüber zu diskutieren, ob die Medikamente überhaupt sinnvoll sind. Ja? Mhm. Also wir sind ständig im Gespräch mit den Patienten, bei Cholesterinsenkern zum Beispiel, zu diskutieren, ja, jetzt müssen wir das Generikum nehmen, was es möglichst billig ist und nicht das teure Zocor zum Beispiel. Ja. Mhm. Statt darüber zu diskutieren, ist es überhaupt sinnvoll, den Cholesterinspiegel medikamentös zu senken, mhm. wo man ihn durch eine korrekte Lebensführung wesentlich besser in den Griff bekommt, beziehungsweise an dem eigentlichen Problem arbeitet, nämlich dass das Cholesterin das eigentliche Problem ist beim Herzinfarkt, ist genauso umstritten wie HIV bei AIDS.
Meine Damen und Herren, es liegen sehr, sehr viele telefonische Anfragen, übrigens inzwischen auch sehr, sehr viele Mails vor. Ich rufe gleich mal den nächsten Anruf ab.
Es gibt ja eine ganz andere Form von anscheinend Virusepidemie, die ziemlich harmlos ist. Vielleicht gibt es aber auch dagegen einfach keine Medikamente. Und zwar habe ich jetzt wieder so um den 10. Mai herum erlebt, dass in verschiedenen Gegenden Deutschlands bei Familienmitgliedern und Bekannten diese Brechdurchfallgrippe mit etwas Fieber, die nach ein, zwei Tagen vorbei ist, aber ziemlich stark ist, schlagartig aufgetreten ist. Innerhalb von einer, zwei Stunden ging es den Leuten plötzlich schlechter und es war wirklich wie eine Epidemie. Wie passt das in das Bild des Autors?
Ja, also zunächst mal muss man fragen, ist es tatsächlich epidemieartig aufgetreten? Im Prinzip ist beides möglich, dass man was, ist ja immer so, wenn es einem schlecht geht. Man denkt immer, habe ich was Verdorbenes gegessen oder habe ich mich irgendwo angesteckt? Beides ist häufig plausibel, weil man ja mit einem Personenkreis zum Beispiel zu Abend gegessen hat und am nächsten Tag geht es jedem schlecht. Haben aber auch alle Ähnliches gegessen. Also es kann sowohl eine Vergiftungserscheinung gewesen sein, als auch eine Infektionskrankheit. Es gibt ja Viren, es ist ja nicht so, dass wir sämtliche Viren in Abrede stellen, sondern es gibt ja durchaus Viren, die auch Durchfälle machen, so Rotaviren zum Beispiel. Das ist aber eine harmlose virale Erkrankung und wir haben unser Immunsystem dafür, dass mit diesen Viren fertig wird. Es sei denn, es ist durch andere Einflüsse geschwächt.
Das ist jetzt genau die Frage. Sie haben ja auch in Ihrem Buch diese Fragen drin, die ich am Anfang der Sendung genannt habe. Ist die Ursache ein Virus plus etwas anderes und so weiter? Und Sie zitieren in Ihrem Buch Louis Pasteur, die Mikrobe ist nichts, der Nährboden ist alles. Nun, das weiß man eigentlich auch aus der Schule, dass Pilze, auch Bakterien und so weiter auf einem bestimmten Untergrund, sagen wir mal, einer Darmflora und so weiter, gut gedeihen können oder nicht. Das heißt, man müsste sich doch eigentlich auch ganz wissenschaftlich, selbst wenn man davon ausgeht, es gibt diese Viren und die sind nicht ungefährlich, auch mit dem Umfeld beschäftigen.
Ja, genau. Das ist meines Erachtens eine entscheidende Feststellung. Die Mikrobe ist nichts, das Terrain ist alles. Zu diesem Schluss ist ja Pasteur erst auf dem Sterbebett gekommen. Das ist das, was wir eigentlich tagtäglich erfahren. Es ist ja so, dass wir zum Beispiel eine Pilzbesiedlung im Darm haben, die aber harmlos ist. Und nur wenn das Terrain gestört ist durch schlechte Ernährung, ungesunden Lebensstil, Schlafmangel, Alkoholexzesse, Drogenexzesse, sonst was, dann können sich Pilze vermehren und dann können sie auch zu Krankheiten führen. Und dann können auch unter Umständen durchaus schulmedizinische Medikamente helfen. Mhm. Ja, ein Kollege von mir hat kürzlich den Satz geprägt, die Schulmedizin rettet vom Ertrinken und die Ganzheitsmedizin lehrt das Schwimmen.
Schöner Spruch. Aber wenn wir mal gerade auf die Mittel zu sprechen kommen, bei Bakterien zum Beispiel wissen wir, da kann man Antibiotika einsetzen. Die haben natürlich den Nachteil, auch das ist bestens bekannt, dass sie eben keinen Unterschied machen und die guten, sage ich mal, und die schlechten Bakterien gleichzeitig töten. Bei Viren müssen die Mittel eigentlich ja noch aggressiver sein.
Ja, antivirale Medikamente sind fatalerweise darauf angewiesen, dass sie die DNA, vorzugsweise natürlich gerne die virale DNA, hemmen bzw. terminieren. Also vom Grundsatz her sind das Medikamente, die die DNA,
also die Zellentstehung, also dann in dem Fall auch,
die Kernsäure am Wachstum stoppen. Das heißt, die Zelle stirbt dann ab. Das Virus unter Umständen eben auch. Aber wir kaufen diesen antiviralen Vorteil mit dem Nachteil, dass wir eben die DNA, die Zell-DNA schädigen. Sprich, alle wachsenden Zellen im Körper werden geschädigt. Und da ist in erster Linie das Knochenmark zu sehen. Und das war auch das Problem bei der antiviralen Therapie mit AZT, was uns dann irgendwann auffiel, dass das Knochenmark völlig kaputt war nach tagtäglicher Einnahme von 1,5 Gramm AZT. Das war ja die Dosis damals, die empfohlen wurde.
Also gegen
AIDS, an der die Patienten dann alle gestorben sind. Und an, Und das Schlimme ist eben, dass diese Übertherapie dazu geführt hat, dass alle Welt glaubt, dass HIV ein tödliches Virus ist. Mhm. Ja, sonst würde ich ja da heute gar nicht mehr drüber reden, wenn das eine einmalige Geschichte gewesen wäre. Aber es hat die Überzeugung, dass HIV ein tödliches Virus ist, in Stein gemeißelt sozusagen.
Und das ist ja bei den Vögeln gar nicht so viel anders. Also an dieser Vogelgrippe sind ja eigentlich verhältnismäßig wenige Vögel gestorben. Die meisten Vögel sind nicht gestorben, sondern getötet worden. Wofür man übrigens in den Medien ja immer dieses schöne Tarnwort Keulen neuerdings benutzt. Die sind ja eigentlich vorbeugend getötet worden, damit nichts passiert.
Genau so ist es, ja. Also die vorbeugenden Maßnahmen oder die Maßnahmen gegen das Virus heutzutage sind immer mit offensichtlich wesentlich größerem Schaden behaftet als der Schaden, der überhaupt entstehen könnte, wenn man den Dingen ihren freien Lauf ließe.
Da fragt gerade ein Hörer aus St. Wendel per E-Mail, ob es solche Epidemien nicht schon immer gegeben hat. Kommt die Aufregung nicht einfach daher, dass in den Medien heute stärker darüber berichtet wird? Und was meinen Sie zu einer demnächst angekündigten Grippe-Pandemie, also einer weltweiten Seuche?
Ja, das ist also wildeste Spekulation. Dass eine weltweite Seuche kommen könnte, ist in meinen Augen völlig ausgeschlossen, weil, wie gesagt, das Immunsystem der meisten Menschen im Moment gut funktioniert. Und die jährlich wiederkehrenden Zahl von Grippetoten sind auch mehr oder weniger Propaganda, um die jährliche Grippeimpfung wieder an den Mann zu bringen. Ich habe kürzlich erfahren, wie diese Zahl ermittelt wird von den 20.000, 30.000 Grippetoten. Ich hatte nämlich selbst noch nie einen erlebt, deswegen frage ich mich immer, wo kommt das eigentlich her? Und da musste ich mich belehren lassen, das ist die Übersterblichkeit im Winter. Davon wird die Sommersterblichkeit abgezogen, also die Leute, die im Sommer sterben.
Also im Winter sterben mehr Leute?
Im Winter sterben mehr Leute und die Sommersterblichkeit wird davon abgezogen. Was übrig bleibt, wird der Grippe zugeschoben. Das sind dann so 20.000 bis 30.000 Tote pro Jahr.
Das können aber doch auch Leute sein, die unter das Auto gekommen sind.
Das kann alles sein, ja. Ja, das kann alles sein. Und wenn Sie im Statistischen Bundesamt nachfragen, in Wiesbaden, dann liegen die Zahl der Influenza-Gestorbenen im einstelligen Bereich. Ja? 9 bis 10 pro Jahr.
Meine Damen und Herren, Sie können sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen auf SR2 Kulturradio 0681 602 3456. Hier ist der nächste Anruf.
BSE, eine fast vergessene Tiererkrankung, soll ja Mitverursacher der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit sein. Noch nie hat mir jemand der Gefahrenweg dieser Prionen, also gefährlicher Eiweißkörper, erklärt. Was ist die wirkliche Ursache von BSE? Ein Eiweißkörper oder was?
Ja, die BSE-Problematik ist relativ komplex. Also es gab ja fraglos die an BSE gestorbenen Kühe in Großbritannien, die Nervenlähmung hatten, und es gibt eine Hypothese gegenüber der Tiermehl-Hypothese, die besagt, dass sie wahrscheinlich durch die Intoxikation mit Phosmet, also mit einem Organophosphat, was die Regierung gesetzlich den Bauern, wozu die Bauern verpflichtet wurden, in Großbritannien ihre Kühe mit Phosmet einzureiben. Das ist ein Mittel gegen die Dasselfliege. Das ist ein schweres Nervengift, und parallel zur Einführung dieser Gesetzgebung entstand die BSE-Problematik.
Dafür, für diese Hypothese spricht, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, die Ausbreitung innerhalb von Großbritannien, wo es Gegenden gab, wo eben viel BSE in Anführungszeichen gefunden wurde und andere weniger. Und das hat nicht unbedingt mit der Tiermehlproblematik zu tun.
Ganz genau, ja. Mhm. Also die Korrelation passt wesentlich besser zur Anwendung von Phosmet. Außerdem gibt es hier Tierversuche und Laborversuche, die zeigen, dass und Intoxikationsversuche, die zeigen, dass eben Organophosphate schwere Nervenschädigung machen. Das ist also eigentlich nichts Neues. Aber
also Sie haben die Gift-Hypothese. Das ist
ja,
eher
am ja. Gift. Wobei es gibt die Gift-Hypothese, es gibt auch noch eine andere Hypothese, das ist die genetische Hypothese, die auch sehr plausibel ist und wesentlich wahrscheinlicher ist, um das Phänomen zu erklären. Aber auch hier sind natürlich Interessenskonflikte vorgebahnt, wenn der Hersteller von Phosmet sieht sich dann unglaublichen Regressforderungen gegenübergestellt, wenn rauskommt, dass also dieses Mittel an der BSE-Problematik beteiligt ist. Und auch die Regierung natürlich, die das Gesetz gemacht hat, die es auch wieder zurückgenommen hat, weil die Zusammenhänge offensichtlich waren, steht natürlich dann unter Beschuss. Da lässt man das Ganze dann lieber im Prionennebel versinken und ist auf diese Art und Weise aus dem Schneider. Die ganze Panik ist ja vor allen Dingen deswegen entstanden, dass man also auch noch vermutet hat, dass diese Krankheit auf den Menschen übertragbar ist. Und da muss man sagen, diese Panik rührt daher, dass ein Neuropädiater, der Name ist Charlton Gadusek, der hat damals die Geschichte der langsamen Viren in die Welt gesetzt, hat damals den Nobelpreis dafür bekommen. Der hat auch letztlich HIV und HCV und all diese Geschichten möglich gemacht. Der hat damals behauptet, dass in Papua-Neuguinea, viele kennen diese Geschichte vielleicht, durch Kannibalismus Schwachsinn übertragen werden kann. Und die Versuche, die er dazu gemacht hat, sind grotesk. Er hat nämlich, um den oralen, also den Mund-zu-Mund-Übertragungsweg zu beweisen, hat er also das kranke Hirn zunächst an Versuchstiere verfüttert. Das hat die aber nicht beeindruckt. Dann hat er es ihnen in die Vene gespritzt. Das hat die auch noch nicht beeindruckt. Und dann hat er es ihnen intrazerebral, also in das Hirn, hat er ihnen diese Eiweißgemische inokuliert, also reingedrückt. Und man muss sich wundern, die Tiere sind daraufhin krank geworden. Ja? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Wissenschaft glaubt, dass eben diese Geschichte übertragbar ist. Aber das ist natürlich völlig haltlos, zumal eben auch hier Kontrollexperimente, korrekte, gefehlt haben.
Hier ist gerade eine kritische Mail aus Telai angekommen. Der Hörer meint, dass sie vieles in einen Topf werfen und aber anderes, was ihnen nicht passt, unter den Tisch fallen lassen. Sind hier jetzt die Beispiele nicht genannt, weil er schreibt, er kommt mit dem Schreiben nicht nach beim Hören. Mhm. Aber wir können ja vielleicht mal einfach eine Art Gegenprobe machen. Also bei AIDS zum Beispiel hatten Sie ja die Hypothese, das liegt mehr an Drogen als an einem HIV-Virus. Gibt es denn eigentlich nicht doch AIDS-Kranke, die gesund gelebt haben, die keine Drogen genommen haben? Und doch. Wie erklären Sie die?
Ja. Das gibt es natürlich immer wieder mit einer gewissen Frequenz in der Bevölkerung. Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben aus genetischen Gründen und die erkranken an sogenannten AIDS-definierenden Erkrankungen. Also die kriegen zum Beispiel eine schwere Tuberkulose oder eine Sarkoidose. Das sind Krankheiten, die so ähnlich verlaufen wie Tuberkulose, etwas milder. Und das sind Krankheiten, die hat es auch schon immer gegeben. Die werden nun auch in Gegenwart eines positiven Testes AIDS genannt. Ich kenne aber auch Patienten, die sind negativ im Test und bei denen wird die Krankheit dann bei dem originären Namen benannt und auch entsprechend behandelt. Das Fatale ist ja, im Sinne der HIV-Hypothese werden die Patienten dann immer gleich mit antiviralen Medikamenten behandelt, während eine Sarkoidose allenfalls vorübergehend mit Cortison behandelt wird. Aber auch eine Sarkoidose würde fatalerweise von einer antiviralen Therapie profitieren, weil die Medikamente einfach zytotoxisch sind, das heißt, sie Hemm lymphozytäres Wachstum, also Lymphozyten.
Hier ist gerade noch eine Mail eingegangen, leider steht kein Ort dabei, aber der Hörer hat eben auch den Eindruck, dass das doch nicht stimmen könne, was Sie da sagen, denn er sagt, man erhält da den Eindruck, in Afrika sei in den letzten 20 Jahren nichts passiert, sind die Millionen an AIDS-Weisen nur Einbildung?
Nein, ich hatte ja versucht, das zu erklären, die Millionen an AIDS-Weisen sind keine Einbildung. Es gibt natürlich Kinder ohne Eltern und es gibt auch Eltern, die an AIDS-definierenden Erkrankungen gestorben sind. Nur es sind eben Eltern, die sind an Tuberkulose gestorben und an Malaria und das ist in Afrika leider an der Tagesordnung und nichts Neues.
Also Sie bestreiten nicht, dass es Waisen gibt und Sie bestreiten nicht, dass es Krankheiten gibt. Sie meinen nur, das ist falsch, das alles als AIDS zu bezeichnen.
Das wird falsch definiert, genau.
Mhm. Ja. Hören wir noch einen Anruf, bitte.
Schon vor 30 Jahren wurde mit dem Buch Die Nemesis der Medizin vor dem medizinisch-industriellen Komplex gewarnt. Die ausbleibende Erschütterung der Öffentlichkeit ließ den damaligen Autor zu der Ansicht gelangen, die Menschheit sei zu dumm zum Überleben und sie müsse möglichst rasch aussterben, damit die übrigen Mitlebewesen noch eine Chance haben. Wie schätzt der heutige Gast die Chance ein, mit seinem Buch diesen Stumpfsinn der Masse, wie Max Born das nannte, aufzubrechen?
Ja, das war Ivan Illich, der die Nemesis der Medizin geschrieben hat und auch das Buch habe ich mit Interesse gelesen. Und er sagte damals schon, dass die Ausweitung des medizinisch-industriellen Komplexes die eigentliche bedrohliche Epidemie ist, mit der wir es heutzutage zu tun haben. Das kann ich nur voll unterstützen. Und mein Buch ist letztlich ein weiterer Versuch, die Menschen aufzurütteln.
Hier gehen inzwischen einige kritische Mails ein, was ich gut finde. Das bringt eine schöne Dialektik in die Sendung. Ein Hörer, der auch nicht dazu schreibt, von wo er schreibt, meint, wenn Impfungen nichts bis wenig zum Rückgang von Infektionskrankheiten beigetragen haben, wie erklären Sie sich dann den aktuellen Masernausbruch in Nordrhein-Westfalen, der ja gerade Ungeimpfte betroffen hat? Und NRW hat den Ruf einer Impfgegner-Hochburg.
Ja, da treffen Sie mich direkt ins Herz, muss ich sagen.
Aha.
Ich habe nämlich selbst 4 ungeimpfte Kinder und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sind die Masern ausgebrochen. Und wir haben jetzt große Angst, dass unser Urlaub deswegen ins Wasser fällt. Ja? Hm. Aber ich habe keine Probleme damit, dass meine Kinder die Masern kriegen. Und es ist auch bei den Masern die Frage, ob tatsächlich die Impfung dazu geführt hat, dass die Masern deutlich rückläufig sind. Wenn Sie sich die Statistik angucken, auch da ist es so, dass die Masern oder die Schwere der Erkrankung oder die Todesfälle an Masern deutlich rückläufig waren, bevor die Massenimpfung eingesetzt hat.
Also Sie selbst lassen Ihre Kinder nicht dagegen impfen, sagen Sie?
Nein, ich habe sämtliche Impfung, nachdem ich mich mit der Impfproblematik auseinandergesetzt habe und gesehen habe, dass A, das Risiko an einer Infektionskrankheit zu sterben heutzutage ja praktisch null ist, ja, und andere Lebensrisiken, also im Vordergrund stehen, habe ich mich dazu entschieden, die Kinder nicht impfen zu lassen.
Hören wir noch einen Anruf.
Meine Frage betrifft die Reaktion der Kollegen und auch die der Pharmaindustrie. Wird seitens vor allem der Pharmaindustrie eher so reagiert, dass man versucht, ihre der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Informationen totzuschweigen? Oder haben Sie auch schon mal Versuche der Einschüchterung erlebt?
Ja, wir haben in Bezug auf AIDS schon durchaus Versuche der Einschüchterung erlebt, via E-Mail. Aber ansonsten habe ich noch keine persönlichen Bedrohungen erhalten. Das Problem mit der Pharmaindustrie ist, die sind ja auf Profit aus. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Und bezüglich der Virus-AIDS-Hypothese sind sie sicherlich der Auffassung, dass das, was wir hier vertreten, völliger Unsinn ist und dass wir das Risiko bergen, dass wir eine gute Therapie, eine funktionierende Therapie den Patienten vorenthalten. Das, so argumentiert die pharmazeutische Industrie. Nur dafür gibt es eben keine Belege. Im Gegenteil, es gibt eine in der Literatur versteckte Belege, die zeigen, dass die damalige Therapie mit ACT eben eine Katastrophe war.
Ja, Sie sagen die ganze Zeit wir. Wir ist, also was das Buch betrifft, Ihr Co-Autor Thorsten Engelbrecht, ein Journalist. Hm. Und wer gehört sonst noch zu denen, die auf Ihrer Seite stehen?
Ja, nein, das ist ein weit verzweigtes Netz von Wissenschaftlern und Ärzten, also weltweit auch, die per E-Mail kommunizieren und sich auch ab und zu treffen. Demnächst soll wieder ein Treffen in New York sein. Dazu gehört zum Beispiel Peter Duisberg, der Molekularbiologe in Berkeley, der seine Karriere letztlich dadurch ruiniert hat, dass er relativ frühzeitig aufgestanden ist, hat gesagt, dieses HIV-Virus, dieses Retrovirus ist kein pathogenes Virus. Und er wusste, wovon er sprach. Er war ja Retrovirologe. Er gehörte zu diesem kleinen Kreis der Retrovirologen, die dabei waren zu erforschen, was Retroviren eigentlich machen. Und die waren damals unter Verdacht, ja Krebserreger sein zu können, weil sie eben keine Zellen töten. Das war das Spezifikum der Retroviren, dass sie nicht zelltötend sind. Und deswegen ist Duisberg damals gegen angegangen, weil er gesehen hat, was für eine Katastrophe sich da anbahnt. Das hat dazu geführt, dass ihm sämtliche Mittel gestrichen worden sind. Und so reagiert die Orthodoxie heutzutage. Also wir werden nicht mehr auf den Scheiterhaufen gestellt, wir werden nicht mehr verbrannt, sondern der Geldhahn wird abgedreht.
Was halten Sie von der Impfung gegen FSME?
Wissen
ja.
Sie, was
FSME? Ja, FSME, das ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis,
ach so,
die durch Zecken übertragen werden soll. Ich kann dazu nur sagen, das Risiko an solch einer Erkrankung zu Erkrankung ist so klein, und das deckt sich ungefähr mit dem Risiko, eine schwere Nebenwirkung von der Impfung zu bekommen. Also ich kann diese Impfung nicht empfehlen. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Menschen so verängstigt sind, dass sie wahrscheinlich mit einer stattgehabten Impfung dann beruhigter in Urlaub fahren.
Hat es in erster Linie finanzielle Gründe, dass in den letzten Jahren vermehrt Kombi-Impfungen durchgeführt werden, also Impfungen gegen mehrere Krankheiten gleichzeitig? Oder ist das auch medizinisch sinnvoll?
Ja, aus meiner Sicht ist es medizinisch überhaupt nicht sinnvoll. Sie müssen sich vorstellen, die Zahl der empfohlenen Impfungen ist mittlerweile auf 33 angestiegen. Ja, da hat eine Mutter schon mal gesagt, also mein Kind ist doch kein Nadelkissen. Und das hat dann dazu geführt, dass eben diese Kombi-Impfungen eingeführt werden, um das für den Patienten auch erträglicher zu machen. Aber wenn ich sehe, und ich habe es gesehen, wie mit was für einer Propaganda jetzt gegen Krankheiten geimpft wird, die absolut ungefährlich sind und meines Erachtens auch nicht impfpräventabel sind, wie zum Beispiel die Hepatitis B oder noch schlimmer die Pneumokokkenimpfung, die jetzt empfohlen wird für alle über 60-Jährigen. Ja. Da gibt es keine guten Belege dafür, dass diese Impfung funktioniert. Im Gegenteil, es gibt sogar Hinweise, dass die Impfung ungünstig sich auswirkt. Man hat nämlich zum Beispiel an HIV-Positiven in Uganda einen Feldversuch gemacht mit einer Pneumokokkenvakzine und hat festgestellt, dass die geimpfte Population mehr Pneumokokkeninfekte hat als die ungeimpfte.
Also sagen Sie, wenn Sie sowas sagen oder auch in Ihrer Praxis, die Sie ja in Kiel haben, praktizieren, stehen Sie dann nicht mit einem Bein im Gefängnis? Denn es ist ja, wenn Sie zum Beispiel sagen, man sollte das eher nicht machen, jetzt passiert aber mal was, dann werden Sie ja wohl haftbar gemacht. Während wenn Sie empfehlen, mach das nur und es gibt mal eine Nebenwirkung, passiert Ihnen wahrscheinlich weniger.
Das ist genau die Situation des Arztes in der Praxis. Und deswegen werden auch so viele Medikamente verordnet, weil sie immer belangt werden können, wenn sie etwas nicht gemacht haben. Sie können nie belangt werden, wenn sie das Cholesterin gesenkt haben, wenn sie den Blutdruck gesenkt haben mit einer Dreier- oder Vierer-Kombination. Dann kann ihnen nichts passieren. Aber wenn sie wenig Medikamente eingesetzt haben und der Patient bekommt einen Schlaganfall oder er bekommt einen Herzinfarkt, dann sagt der Mensch, hat der Doktor nicht richtig für mich gesorgt? Ja, und mit etwas Glück geht er dann zu einem anderen Arzt und wenn sie Pech haben, ruft er seinen Anwalt an und verklagt sie.
Es ist ja oft so, dass man die alternativen Erklärungen, die Sie bringen, vielleicht auch nicht gerne hört, weil sie unbequem sind. Also einmal für uns selbst, dass man auf unseren Lebenswandel zum Beispiel achten müsste, aber auch für die Gesellschaft. Also in Ihrem Buch sind erschreckende Bilder zum Teil. Also nicht irgendwie gruselige Bilder, sondern da sieht man zum Beispiel, wie Kinder, hier in Deutschland glaube ich sogar, mit so einem Sprühgerät ohne jeden Mundschutz oder so mit DDT besprüht werden, um den Kopf also gegen Läuse zu schützen. Das ist aus heutiger Sicht, wo man doch weiß, dass DDT bestimmt nicht sehr gesundheitsförderlich ist, geradezu unvorstellbar. Aber das wurde anscheinend in großem Stil gemacht. Und Sie haben ja sogar den Verdacht, dass vieles, was man Kinderlähmung genannt hat, gar nicht von einem Virus kam, sondern genau daher.
Ja, da war ich, muss ich sagen, auch erschüttert. Diese Recherche geht auf meinen Co-Autoren zurück. Als ich das las in unserem gemeinsamen Buch, dass die Polio wahrscheinlich auch keine Infektionskrankheit ist, da ging ich natürlich erstmal auf die Barrikaden und habe gesagt, nee, das können wir jetzt nicht machen, die Polio auch noch zu demontieren. Und dann bin ich aber der Sache nachgegangen und habe festgestellt, dass das ganz ähnlich gelaufen ist, wahrscheinlich wie die BSE-Problematik. Die Übertragungsversuche mit dem Poliovirus gehen zurück auf Landsteiner um die Jahrhundertwende. Und da hat man auch nur Gehirnbrei eines erkrankten Kindes intrazerebral verimpft, also ins Gehirn geimpft. Und daraus, wenn das Versuchstier dann krank wurde, geschlossen, dass hier ein übertragbares Agens eine Rolle spielt. Und auch völlig außer Acht gelassen, dass hier eine allergische experimentelle Enzephalitis wurde, ja, die auch eben nicht durch korrekte Versuchskontrollen ausgeschlossen wurde. Und dann habe ich weiter nachgelesen, dass die Poliomyelitis klinisch, also diese Kinder, diese Lähmungserscheinung, klinisch von Vergiftung durch Arsen, Blei oder auch Organophosphate gar nicht zu unterscheiden ist. Das heißt, es ist völlig offen, was die Ursache ist. Und es kann sehr gut sein, dass einfach nur ein Enterovirus zum Polioerreger gemacht wurde, der ja ubiquitär ist. Und wir lesen dann auch, 90% der Bevölkerung haben mit diesem Enterovirus gar keine Probleme. Nur ein ganz kleiner Teil erkrankt daran, sodass es durchaus sein kann, dass die Poliomyelitis einfach nur eine Intoxikationserscheinung war, zumal man auch sehen muss, dass diese Epidemie sich ja vorwiegend in den entwickelten Ländern abgespielt hat. Nicht etwa wie Infektionskrankheiten üblicherweise in den Entwicklungsländern, sondern in New York ganz besonders kam es in den 50er Jahren zu dieser großen Polio-Epidemie, parallel zu dem massiven Gebrauch von DDT.
Was mich wirklich schockiert, wenn es denn stimmt, ich muss jetzt mal ausdrücklich sagen, ich kann vieles beim besten Willen nicht nachprüfen, was Sie da sagen, aber wenn es denn stimmt, dass die Schulmedizin, also die schulmäßig wissenschaftlich betriebene Medizin, das, was ich ihr jetzt auf jeden Fall noch unterstellt hätte, nicht tut, nämlich genaue Nachweise erbringen, indem man eben eine Kontrollgruppe hat und die wissenschaftlichen Regularien einhält, also ich kann es fast nicht glauben, tut mir leid.
Ja, also ich war auch erschüttert. Ich kann nur sagen, ich war genauso erschüttert wie Sie und habe das gelesen und habe das gesehen. Ich habe mir die Originalarbeiten dann auch rausgesucht, da steht es aber leider genau so drin. Ja, wir haben die Originalarbeiten, wir haben sie auch alle zitiert. Sie sehen ja, das Buch ist mit vielen, vielen Quellen untermauert. Das muss man ja auch machen bei so einer kontroversen Thematik. Ich kann es nicht ändern. Es wurde so gemacht. Es wurde unwissenschaftlich vorgegangen damals.
Hören wir noch eine Frage an den Autor.
Welche Informationen geben Ihnen den Anlass dazu, daran zu zweifeln, dass die Erkrankungen wie SARS und Vogelgrippe auf Viruserreger zurückzuführen sind?
Ja, und wenn nicht auf Viruserreger, worauf dann? Denn es sterben ja Vögel.
Ja, also bei SARS zunächst einmal, das war ja im Wesentlichen auch eine Medienseuche, das sind ja einfach Lungenentzündungen gewesen, die durchaus durch einen Virus vielleicht verursacht worden sind. Das kann durchaus sein, ist aber auch überhaupt nichts Neues. Weswegen diese Geschichte so berühmt wurde, liegt wahrscheinlich daran, vermute ich jedenfalls, weil der Erfinder des Syndroms selbst an dieser Krankheit gestorben ist, Carlo Urbani, der Mitte 40 war, eigentlich in seinen besten Jahren, sollte man meinen, und an einer viralen Pneumonie stirbt. Das lässt schon aufhorchen. Und das war natürlich damals der Grund, weswegen das so dramatisiert wurde. Aber als ich dann später im New England Journal, also in unserem Fachmagazin, las, wie die SARS-Opfer behandelt wurden, sträubten sich mir wirklich alle Haare. Da habe ich gelesen, dass die mit Hochdosen Methylprednisolon, also Cortison, hochdosiert und antiviralen Medikamenten behandelt wurden. Zum Teil wurde auch eine Lungenbiopsie gemacht. Das heißt, die wurden operiert, Lungengewebe wurde entfernt. Und anschließend wurden sie dann beatmet und mit Hochdosis Cortison und antiviralen Substanzen behandelt. Das heißt, hier hat man einem Menschen zu einem Zeitpunkt, zu dem er sein Immunsystem dringend brauchte, dieses sozusagen unter dem Hintern weggeschossen. Ja? Und er sozusagen wehrlos diesem Erreger ausgeliefert und ist dadurch gestorben. Also auch diese SARS-Opfer sind aus meiner Sicht in aller Regel iatrogen. Mhm. Und als ich gesehen habe, woran die angeblichen Vogelgrippe, die menschlichen Vogelgrippe-Opfer gestorben sein sollen, auch da haben wir recherchiert und haben nachgesehen, auch da die gleiche Geschichte. Es waren Menschen, die hatten zum Teil schwere systemische Pilzerkrankungen. Wenn sie HIV getestet worden wären, wären sie wahrscheinlich AIDS-Patienten genannt worden. Nun waren sie H5N1 getestet worden, nun waren es Vogelgrippe-Opfer. Die wurden auch mit Methylprednisolon und hochdosiert antiviraler Medikation behandelt, was aus meiner Sicht durchaus tödlich enden kann.
Hören wir noch eine Frage.
Die Wissenschaftlerin Hulda Clark hat nachgewiesen, dass Krebs eine Infektionserkrankung mit Parasiten ist und auch kausal heilbar. Die Schulmedizin hat dieses Wissen bisher nicht aufgegriffen. Was weiß der Autor darüber?
Mit der Problematik habe ich mich nicht befasst.
Dann hören wir gleich die nächste Frage.
Ja, das ist eigentlich nur halbwegs eine Frage. Und zwar, wir haben selbst Vieh, wir hatten vor Jahren Schweine und Kühe, also BSE, Schweinepest und alles miterlebt. Und haben jetzt noch ein paar Hühner. Und ich gebe so im Bekanntenkreis die Eier ab. Und dann kommt auch immer wieder die Frage nach H5N1 und so weiter. Und Hühner und Gänse, Insperre und was weiß ich, was so alles dranhängt. Also ich finde, wir haben alle ein falsches Verhältnis zum Tod. Es hat noch immer gegeben, dass die Viecher gestorben sind, wenn sie nicht geschlachtet wurden. Und die Menschen müssen auch sterben, aber wir verdrängen das. Und ich meine, wenn die Zeit rum ist, muss man gehen. Es gibt auch Leute, die bringen es fertig, waren ihr Leben lang gesund und sterben auch. Auch ohne Vogelgrippe und was weiß ich. Müsste mir nicht unser Verhältnis zum Tod ändern, damit mir lockereres Verhältnis zu solche angebliche Seuche bekomme?
Also ich bin davon überzeugt, dass Seuchen wie früher die Pest, heute sogenannte HIV-Infektion oder Vogelgrippe, dazu da sind, die Menschheit zu dezimieren. Wenn man das evolutionstheoretisch betrachtet, ist es notwendig, dass es Seuchen gibt, um den Fortbestand der Menschheit zu garantieren. Ein alter Mediziner hat zu mir einmal gesagt, wird irgendwann feststellen, dass die Erfindung des Antibiotikas schlimmere Folgen hat als die Erfindung der Atombombe. Und ich denke, dass das so sein wird, dass wir uns durch Medikamente und antivirale Präparate im Grunde genommen die Menschheit dezimieren und den Fortbestand nicht mehr gewährleisten können.
Ja, durchaus möglich, dass das so kommen wird. Zu der vorherigen Dame noch ein kurzer Satz. Es hat mal ein Mediziner den schönen Satz geprägt, dass das Leben eine sexuell übertragbare Erkrankung ist, die nach einer Inkubationszeit von 75 Jahren garantiert tödlich endet. Ja.
Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag, das ist in diesem Fall der EMU Verlag in Lahnstein, das neue Buch zugeschickt von Dr. Klaus Köhnlein, Viruswahn, Preis übrigens 16,80 Euro. Heute sind das Barbara Lemke aus Obernburg, Magdalena Nomine aus Blieskastel und Reinhold Kempf aus Gersheim. Noch eine Frage bitte.
Bei vielen Patienten heißt es heute bei Ärzten so gut wie in Krankenhäusern, wenn sie nicht mehr weiter wissen oder nichts finden, sie haben sich einen Virus eingefangen und dabei bleibt es dann. Wie sieht das der Doktor?
Ja, genau, das ist die Ausrede, die man dann hat. Es könnte auch am Wetter liegen, sagt man dann. Aber es könnte auch ein Virus sein. Es ist, wie gesagt, es ist reine Spekulation. Mhm.
Hier hat gerade einer per E-Mail gefragt, was denn mit der spanischen Grippe ist. Millionen von Toten innerhalb kürzester Zeit, woher kamen die denn dann?
Ja, die spanische Grippe wird ja immer gern als Referenzgrippe herangezogen, wenn es um das Bedrohungsszenario der großen, noch nicht da gewesenen Grippe geht, durch die Vogelgrippe, die potenziell die ganze Weltbevölkerung bedroht. Die spanische Grippe traf damals auf ein immunologisch geschwächte Population nach dem Ersten Weltkrieg. Und dadurch kam es zu einem nennenswerten Ausbruch einer Grippe. Und dazu kam vermutlich auch, haben wir in unserem Buch jedenfalls recherchiert, ich war ja nun damals nicht dabei, aber ich kann mir es gut vorstellen, dass die damaligen Versuche, die Grippe eingedämmt, sie auch eher negativ beeinflusst haben. Insofern, als diese Massenimpfprogramme, die damals durchgeführt wurden, angeblich zu einer Verstärkung des Problems geführt haben. Und man hat damals diese Impfstoffe ja aus dem Sud und aus Schleim von an Grippe Toten oder Verstorbenen genommen und hat damit die Leute skarifiziert. Das heißt, man hat ihnen dieses Material direkt in die Blutbahn eingebracht. Unter Umgehung des Immunsystems. Normalerweise werden Erreger ja schon im Magen-Darm-Trakt abgefangen und unschädlich gemacht. Wenn man das direkt in die Blutbahn bringt, induziert man sozusagen eine Sepsis. Und das in einem geschwächten Organismus kann natürlich auch tödliche Folgen haben.
Was hält der Autor von Impfungen und welche kann er empfehlen?
Ja, wie gesagt, seit dieser Beschäftigung mit dieser Problematik bin ich immer weniger geneigt zu sagen, dass Impfungen sinnvoll sind. Ich habe, wie gesagt, persönliche Konsequenzen darin gezogen, dass ich meine Kinder, und ich habe vier davon, nicht geimpft habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie sich alle bester Gesundheit erfreuen und wenig infektanfällig sind. Die meisten Kinder sind ja sehr infektanfällig, die geimpften Kinder. Sodass ich fast die Vermutung habe, dass das infektanfällige Kind mittlerweile durch diese ganze Impferei produziert wird. Und dass wir eigentlich gar keine großen Probleme hätten mit Infektionskrankheiten im Kindesalter, wenn wir diese gesamte Impferei ließen. Nur dagegen steht natürlich ein ungeheurer Umsatz, der pharmazeutischen Industrie dann verloren ginge. Aber bei der heutigen Diskussion im Gesundheitswesen könnte man ja durchaus mal darüber nachdenken, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche weniger sinnvoll sind.
Ein wichtiges Argument in Ihrem Buch ist, dass Sie sagen, diese ganzen Seuchen, die hier durch die Medien getrieben wurden, haben dann im Nachhinein betrachtet kaum irgendwelchen Schaden angerichtet. Da wurde vorher gesagt, dass Millionen von Toten geben wird und es gab dann also vielleicht mal ein paar hundert Tote höchstens. Das kann man natürlich jetzt sagen, dass das kein Argument ist, weil es wurde eine so gute Vorbeugung betrieben und durch diese Aufklärungskampagnen und so weiter wurde die Bevölkerung so gut gewarnt und hat dann so gut etwas dagegen unternommen, dass eben deshalb die bedrohlichen Epidemien nicht zu Epidemien wurden.
Ja, genau, das ist letztlich die Taktik des Robert-Koch-Institutes heute. Es ist ja letztlich eine Institution, die aus unserer Sicht überflüssig ist. Aber immer dann agiert natürlich eine Behörde, wenn sie das merkt auch. Und deswegen auch, glaube ich, jetzt mit die Panikschürerei vor der Vogelgrippe. Es ist doch heute so, wenn Sie aus einem fernen Land mit Fieber zurückkommen, dann werden Sie, wenn Sie Pech haben, von Mitarbeitern des Robert-Koch-Instituts am Flughafen abgefangen mit Raumanzügen, die Sie sofort isolieren und in irgendeine Infektionsambulanz führen. Und hinterher klopft man sich dann auf die Schultern und sagt, wir haben die Epidemie, die nie da war, erfolgreich eingedämmt.
Was haben Sie denn eigentlich bisher für Reaktionen auf Ihr Buch bekommen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass nach dieser Sendung noch einige sehr böse Briefe eingehen, die sagen, dass Sie nur Unsinn geredet haben und dass Sie vor allen Dingen in unverantwortlicher Weise jetzt zum Beispiel vor dem Impfen waren und damit schuld dran sind, wenn Leuten etwas passiert.
Ja, ich kann ja nur Empfehlungen aussprechen, genauso wie es das Robert-Koch-Institut auch tut. Mhm. Und letztlich muss jeder Mensch für sich die Entscheidung treffen, mit welcher Maßnahme er für sich besser lebt und besser zurechtkommt. Das erkläre ich meinen Patienten auch so. Wenn ich ihnen eine Therapie empfehle, auch gerade bei den HIV-Patienten, kann ich ja nicht ausschließen, dass sie ihr Leben lang, oder kann ich ja nicht sicher sagen, dass sie ihr Leben lang gesund bleiben werden, wenn sie die Therapie nicht nehmen. Ich sage Ihnen halt, dass es gibt zwei Auffassungen. Die eine ist die orthodoxe. Unsere Auffassung ist die einer Minderheit. Sie sollen sich die Quellen auch mit angucken, sollen sich das gut für sich genau überlegen, welcher Beratung sie folgen wollen. Und letztlich ist das dann die Entscheidung des Einzelnen, wie er mit dieser Sache umgeht.
Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio Dr. Klaus Köhnlein zu dem übrigens mit Thorsten Engelbrecht zusammengeschriebenen Buch Viruswahn, Vogelgrippe, SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, wie die Medizinindustrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden Profite macht. Erschienen im EMU Verlag in Lahnstein, Preis 16,80 Euro. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das SR2 Konzert. Heute Abend eine interessante Diskurssendung um 20.04 Uhr. Es geht um Comic, Kunst und was dahinter steckt. Am kommenden Sonntag muss diese Sendung leider wegen einer besonders langen Messe zum Katholikentag entfallen. Tut mir leid, ist so eine Art höhere Gewalt und die Messe wird bestimmt auch ganz besonders gut. Im Juni machen wir dann mit zwei sehr kontroversen Sendungen weiter. Zunächst stellt ein radikaler Vertreter der ganz freien Marktwirtschaft sein Modell vor. Dann folgt ein profilierter Vertreter einer sozialen Marktwirtschaft. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.
SR2 Kulturradio Nachrichten.